Moin. Ich freue mich, euch zu sehen und freue mich, heute mal wieder hier in Ihren zu sein. Ich verbinde ja mit eurer Gemeinde eine ganze Menge. Ihr wisst wahrscheinlich gar nicht, wie stark Ihren auch Eindruck gemacht hat auf mein Leben. Das fängt mit einem eurer Pastoren an. Burkhard Freimuth war mein Vikariatsleiter. Und jetzt bin ich schon selber auf Rente. So schnell geht das. Übrigens, ich bin nicht auf Zeit. Zurzeit Rentner. Also ich habe einen langjährigen Vertrag mit der Deutschen Rentenanstalt. Ja, ich möchte euch Musikern mal danken. Ich hatte den Eindruck, als wir diese Lieder gesungen haben, ihr habt euch wirklich Mühe gegeben, die richtigen Lieder auszusuchen. Vielen, vielen Dank. Das passt wunderbar und ich hoffe, ihr werdet das nachher in der Predigt vielleicht noch ein wenig nachspüren können, was ich meine, wenn ich sage, das passte heute. Eine Mutter berichtet Folgendes von einem Gespräch mit ihrem dreijährigen Sohn. Sein Name ist Theo. Theo, Mama, ich möchte aber unbedingt in die Waschanlage. Guck mal, dein Auto ist ganz dreckig. Mutter, Theo, ich mag jetzt aber gerade nicht in die Waschanlage. Wir fahren jetzt nach Hause. Theo, doch Mama, es geht nicht immer nur nach deinem Kopf. Originalton meines Enkels. Es geht in der Tat um das, was Jesus Christus sich in den Kopf gesetzt hat für dein und mein Leben. Alles, was wir heute Morgen hier tun, alles, und sei es, dass du die Toiletten gesäubert hast für den heutigen Tag, alles hat mit Jesus Christus zu tun. Und alles hat mit Anbetung zu tun. Darum habe ich für den heutigen Morgen das Thema ausgewählt, Anbetung, weil sie unser Leben verändert. Das Neue Testament hat in der griechischen Sprache ein unglaublich markantes Wort für Anbetung. Es lautet proskyneo, ich bete an, proskyneo. Was so viel bedeutet wörtlich wie vor jemanden auf die Knie fallen. Was ist der Hintergrund? Nun, im Grunde genommen kommt dieses Wort aus der Militärsprache. Der im Kampf unterlegene Heerführer musste vor dem siegreichen Heerführer auf die Knie fallen. Tat er es nicht, wurde er in der Regel geköpft in der Antike. Das heißt, er hat mit der Anbetung den Respekt dem siegreichen Herrscher gegenüber zum Ausdruck gebracht. Und gleichzeitig hat er seine Niederlage zum Ausdruck gebracht. Also beide Aspekte sind wichtig. Der Respekt für den Sieger und die Anerkennung der eigenen Niederlage. Wer Gott anbetet, liebe Gemeinde, ob im Herzen, mit dem Mund oder mit den Händen, wie wir das so schön singen, der löst im Herzen Gottes immer eine unglaubliche Dankbarkeit aus. Bin ich eigentlich schon auf Sendung? Ja. Der löst also im Herzen Gottes eine unglaubliche Dankbarkeit aus. Wenn Menschen Jesus Christus anbeten, dann jubelt nicht nur Gott, sondern die ganze himmlische Welt beginnt, sich zu freuen darüber, was sie auf der Erde beobachten können. In der Bibel finden wir ja den Gedanken, dass wir Christen der himmlischen Welt zu einem Schauspiel geworden sind. Das heißt, jedes Mal, wenn in deinem Leben etwas geschieht, wodurch du dein Vertrauen Gott gegenüber zum Ausdruck bringst, jedes Mal ist im Himmel was los. Es wird gefeiert, es wird sich gefreut. Warum? Weil derjenige, der Gott anbetet, ob er das mit Händen, mit dem Mund oder mit dem Herzen macht, spielt keine Rolle. Jedes Mal kommt es zu einer Übereinstimmung zwischen dem, was Gott will und dem, was du willst. Und das nennt die Bibel Anbetung. Also Anbetung ist, liebe Musiker, viel mehr als das, was ihr macht. Und es ist so wichtig, was ihr macht. Aber es ist nicht alles. Ich erinnere mich an meine Studienzeit. Ich habe in Basel studiert und bin in Lörrach zu einer Gemeinde gegangen. Da hieß es dann in der Bibelstunde immer nach einigen Worten der Begrüßung: Wir wollen beten, die Brüder leiten uns. Es war eine Brüdergemeinde damals. Die Frauen durften nicht laut beten. Aber irgendwie habe ich mich zu dieser Gemeinde hingezogen gefühlt. Und dann fiel die ganze Gemeinde auf die Knie. Jeden Dienstag. Am Sonntag war das anders, aber am Dienstag haben wir alle miteinander gekniet. Und ich muss zugeben, im Laufe meines eigenen christlichen Lebens ist das auf die Knie fallen beim Gebet immer wieder mal eine wichtige Entdeckung in meinem Leben geworden. Weil ich zum Ausdruck bringen wollte, wer Gott für mich ist. Und das kann ich tun, indem ich äußerlich auf die Knie falle und Gott die Ehre gebe. Der Hebräerbrief spricht sogar von einer Wolke von Zeugen, die uns umgibt. Menschen, die im Glauben gelebt haben, die bereits gestorben sind, die Vorbilder für uns geworden sind, die uns auf unserer eigenen Glaubensrennbahn anfeuern. Mag sein, dass Sie Kolosser 3,17 kennen, was immer ihr tut in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus Christus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Es ist mir manchmal so, als würden diese Menge, ja, an Menschen, diese Wolke von Zeugen, als würden sie uns zurufen, es lohnt sich, kämpft weiter, gebt nicht auf, bleibt dran. Preist ihn mit Herzen, Mund und Händen, mit dem Herzen, weil dein Herz die Schaltzentrale deiner Persönlichkeit ist. Anbetung beginnt immer im Herzen und nicht um 10.20 Uhr, wenn es im Gottesdienstprogramm so vorgesehen ist. Weil du auf diese Weise zugibst, wenn du anbetest, auf wen du hören möchtest. Das heißt, wenn du in Liedern und Gebeten Gott zum Ausdruck bringst, dass er dir wichtig ist, dann geschieht Anbetung schon weit vorher, bevor ich meinen Mund geöffnet habe. Paulus schreibt in Römer 12 folgendes: Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister. Jetzt muss ich mal sehen, dass ich hier mitkomme. So. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Also beginnt Anbetung in meinem Leben immer sehr intim zwischen Gott und mir. Und ich kann mich am Sonntagmorgen im Lobpreis dem Lob Gottes öffnen, weil ich schon gestern im Lobpreis war und vorgestern auch, vielleicht aber auf andere Weise. Und wenn ich dann am Sonntagmorgen in der Reihe sitze, dann bete ich Gott an, weil er der war, der mich wieder neu durch diese Woche geführt hat. Und vielleicht könnt ihr von daher auch verstehen, warum es mir zum Beispiel auch so wichtig ist, dass man beim Lobpreis aufsteht. Vor diesem Gott, der so viel für uns getan hat. Anbetung, so wie die Bibel sie versteht, beginnt demnach immer in der Intimität des eigenen Glaubens. Peter Strauch hat einmal ein Buch geschrieben mit dem Titel Wer bin ich, wenn mich keiner sieht? Wer bin ich, wenn mich keiner sieht? Sehr hilfreich und anregend, dieses Buch. Aber es stellt ja die Frage, was lebst du in deinem Christsein innerhalb der Woche? Wo schlägt der Puls deines Glaubens eigentlich? Was bringst du heute Morgen in deinem Herzen mit? Das kann Anbetung bedeuten, wenn du hier bist und mitbringst, was du hast. Ob es frohe Gedanken sind oder auch beschwerende Gedanken, das spielt keine Rolle. Anbetung ist nicht von unseren Stimmungen und unseren Schicksalen abhängig. Was ist dir die Gnade Gottes in deinem Leben wert? Wie wertvoll ist es dir, dass Jesus Christus wirklich gekommen ist, um dich als Sünder zu retten? In Johannes 4 lesen wir, die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Also mit Herz und Verstand. Mit all meinem Inneren und auch mit meinem Denken. Was meint Jesus? Es gibt keinen besseren Ort, Gott anzubeten, als im Tempel deines Herzens. Als im heiligen Raum in dir, den Gott in Anspruch nehmen will. Und ich kann es dir wirklich nur von ganzem Herzen wünschen, denn Gott in der Tiefe des eigenen Herzens zu erfahren, gehört zu den wunderbarsten Erfahrungen, die wir Menschen machen können. Dein Herz soll sein Zuhause sein. Es mag sein, dass du diese Erfahrung vielleicht auch mit Gott noch gar nicht gemacht hast. Anderen wird es genauso gehen wie dir. Dann lade ich dich ein, dass du mit mir noch einen Schritt weiter gehst in dieser Predigt. Denn das Thema lautet ja Anbetung, weil sie unser Leben verändert. Was ist es denn, das verändert wird durch Anbetung? Was geschieht wirklich mit uns, wenn wir in einen Lebensstil der Anbetung kommen? Und dazu soll uns diese Geschichte, die wir gerade gehört haben, helfen, das zu verstehen. Josaphat war König im Südreich Juda, ein wirklich frommer Mann, absolut Gott ergeben, wie kaum einer seiner Vorgänger und Nachfolger. Sein Vater Asa war ebenfalls ein gläubiger Mann, aber das änderte sich im Alter. Die Bibel berichtet von Asa, dass er im Alter sehr krank wurde und ein schweres Leiden an seinen Füßen hatte. Aber so schreibt dann der Verfasser, doch suchte er in seiner Krankheit nicht den Herrn, sondern die Ärzte. Natürlich ist das kein Widerspruch, wenn ich zum Arzt gehe. Versteht das bitte nicht falsch. Aber es geht um die innere Orientierung. Ich bete vor jedem Arztbesuch. Selbstverständlich. Ich bete darum, dass er entweder die richtige Diagnose stellt oder dass er mir sagt, machen Sie weiter so, Herr Lambert, sieht gut aus. So sieht es im Moment aus. Er suchte in seiner Krankheit nicht den Herrn. Er hat die Orientierung auf Gott verloren. Wir können davon ausgehen, dass Josaphat der König mit den Propheten seiner Zeit Kontakt hatte, Obadja und andere. Wir haben gerade in der Lesung einiges von Josaphat gehört und wir machen nun Fortsetzung und ich lese uns den Text, der direkt danach folgt. Da heißt es, und jetzt könnt ihr das auch gerne mitlesen. Unser Gott, willst du sie nicht dafür bestrafen? Wir können nichts gegen dieses riesige Heer ausrichten, das uns angreifen will. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, aber unsere Augen sind ganz auf dich gerichtet. Das ganze Volk Juda mit allen Männern, Frauen und Kindern stand vor dem Herrn. Da kam mitten in der Versammlung der Geist des Herrn auf Jahaziel. Er war ein Sohn Zacharias und Enkel von Benaja, dessen Vater Jehiel und dessen Großvater Matanja gewesen ist. Ein Levit, ein Nachkomme Asafs. Jahaziel rief, hört, König Josaphat und auch ihr Leute von Juda und Einwohner Jerusalems, so spricht der Herr, habt keine Angst und verliert nicht den Mut angesichts dieses riesigen Heeres, denn nicht ihr kämpft euren Kampf, sondern Gott. Morgen sollt ihr ihnen entgegenziehen. Sie kommen über die Anhöhe von Zis herauf und am Ende des Tales vor der Wüste von Jeruel werdet ihr auf sie treffen. Doch ihr werdet diese Schlacht nicht kämpfen müssen. Geht in Stellung und dann verhaltet euch still und seht, wie der Herr siegt. Er ist mit euch, Einwohner Jerusalems und Judas. Habt keine Angst und lasst den Mut nicht sinken. Zieht ihnen morgen entgegen, denn der Herr ist bei euch. König Josaphat verbeugte sich tief und alle Menschen aus dem Gebiet von Juda und aus Jerusalem taten es ihm nach und beteten den Herrn an. Dann erhoben sich die Leviten von den Nachkommen von Kehat und Korach und begannen, den Herrn, den Gott Israels, mit sehr lauter Stimme zu loben. Früh am nächsten Morgen machten sie sich auf und zogen hinaus in die Wüste von Tekoa. Auf dem Weg sagte Josaphat zu ihnen, hört mir zu, ihr Männer aus Juda und Jerusalem, glaubt an den Herrn, euren Gott, dann werdet ihr siegen. Glaubt seinen Propheten und es wird euch gelingen. Nachdem er sich mit dem Volk beraten hatte, ernannte der König Sänger, die in heiligem Schmuck dem Heer vorangehen und dem Herrn singen und seine Herrlichkeit preisen sollten. Sie sangen: Danke dem Herrn, denn seine Gnade bleibt ewig bestehen. In dem Augenblick, in dem sie anfingen zu singen und Gott zu loben, ließ der Herr die Heere von Ammon, Moab und aus dem Gebirge Seir, die Juda angriffen, in einen Hinterhalt laufen und sie wurden geschlagen. König Josaphat und seine Männer schwärmten aus, um die Beute einzusammeln. Sie fanden große Mengen an Ausrüstung, Kleidung und andere wertvolle Gegenstände, mehr als sie fortschaffen konnten. Ihre Beute war so groß, dass sie 3 Tage brauchten, um sie zusammenzutragen. Am 4. Tag versammelten sie sich im Lobetal, das seinen Namen jenem Tag verdankt, weil das Volk dort den Herrn lobte und ihm dankte. Noch heute trägt es diesen Namen. Dann kehrte das ganze Heer nach Jerusalem zurück mit Josaphat an der Spitze und sie waren glücklich, denn der Herr hatte ihnen Freude am Sieg über ihre Feinde geschenkt. Unter dem Klang von Harfen, Zittern und Trompeten zogen sie in Jerusalem ein und marschierten bis zum Haus des Herrn. Als die Könige der umliegenden Reiche hörten, dass der Herr selbst gegen die Feinde Israels gekämpft hatte, kam der Schrecken Gottes über sie. Und so herrschte Frieden in Josaphats Reich, denn sein Gott schenkte ihm ringsum Ruhe. Ihr Lieben, was für ein Ereignis. Es kam mir fast vor wie eine Einmeldung bei NTV. Aber was geschieht hier genau? Ist das eine Sensation, ein Wunder vielleicht, oder war es vielleicht auch nur ein Traum von Josaphat, wie er es gerne hätte haben wollen? Schauen wir noch mal genauer hin in diese Geschichte. Josaphat erlebt, was jeder von uns erleben kann und wahrscheinlich schon erfahren hat. Uns Menschen trifft im Leben immer wieder mal eine schreckliche Nachricht. Keiner von uns ist davor gefeit. Vielleicht erinnerst du dich gerade an deine letzte schreckliche Nachricht. Ich habe 10 Jahre als Notfallseelsorger gearbeitet und ich kann euch sagen, ich bin oft an meine Grenzen gekommen. Nachrichten zu überbringen, das war dramatisch. Und wenn ich dann zu Hause bei meiner Frau wieder ankam, dann brach plötzlich die Stimmung um und ich musste einfach weinen. Einfach weinen. Dieser ganze Schmerz, den ich im Leben anderer miterlebt habe, hatte mich getroffen. Und hier war es so, für einen Moment kaum zu ertragen, die Völker sammelten sich zum Krieg gegen Josaphat. Und Gott, nimmt Gott überhaupt wahr, was mit mir ist? Interessiert ihn das überhaupt? Sorgen erklären uns einen mentalen und geistlichen Krieg. Und immer wieder neu ist dein Glaube herausgefordert und meine auch. Glaube kann man nämlich nicht bunkern. Er erweist sich jeden Tag aufs Neue. Ihr kennt wahrscheinlich diesen Satz, Glaubensmut ist Zweifel, der gebetet hat. Ja, vielleicht. Vielleicht bleibt aber manchmal auch die Angst da. Aber Furcht und Angst haben oft einen Namen in unserem Leben. Ich halte das für eine ganz natürliche Reaktion. Wenn uns Menschen das Leben aus den Händen gleitet, wenn wir nicht mehr kontrollieren können, was da im Leben auf uns zukommt, dann führt das in die Angst. Und bitte, habt keine Angst vor der Angst. Glaubt nicht, dass Gott euch wegen eurer Angst verurteilen würde. Tobias Teichen, Pastor der ICF in München, hat einmal gesagt, wo wir Angst haben, beten wir einen Götzen an, der uns festbindet. Angst ist der Grundmesser, in welchem Bereich wir Gott noch nicht genug kennen. Wem höre ich zu? Wem glaube ich? Der Böse kontrolliert durch Angst. Du sollst in deiner Angst Gott nicht sehen. Es ist mir wichtig, darauf hinzuweisen, dass dies wohl nur für eine Angst gilt, die uns beherrschen will, aber nicht generell um Angst. Angst in den Griff zu bekommen, ist immer auch eine Entscheidung. Dazu muss ich Gott nicht groß machen, sondern ich muss mich entscheiden, Gott die Ehre zu geben, trotz der schlechten Nachrichten. Mein Gefühl wird das nie hinbekommen. Gefühlsmäßig werde ich immer mit der Angst kämpfen. Aber Gefühle können sich rasch ändern. Was es braucht, ist eine Entscheidung. Und wie entscheidet sich König Josaphat? Hier heißt es, Josaphat betete zum Herrn, er ließ in ganz Juda ein Fasten anordnen. Aus allen Städten im Land strömten die Menschen zusammen, um den Herrn zu suchen, aus allen Städten Judas. Liebe Leute, das ist das, was ihr gerade macht, indem ihr Gebetszeiten ausruft. Und Gebetszeiten sind immer Orientierungszeiten, nämlich uns auf Gott wieder auszurichten und ihn machen lassen. Nicht selbst machen, ihn machen lassen. Das ist ein Aspekt der Anbetung, Gott zu suchen. Den Herrn suchen, wie geht das? Hier ist ja nicht ein wirkliches Suchen gemeint, wo ich dann am Ende Gott entdecke, sondern hier ist etwas gemeint, was die Beziehung zwischen Gott und mir vertieft. Ich habe im Studium in Hamburg am Theologischen Seminar der Baptisten noch Eckhard Schäfer kennengelernt als Dozent. Ihr kennt, viele von euch werden ihn noch kennen. Ein Original Gottes. Und er hat einmal in einer Predigtvorlesung gesagt, liebe Brüder, wir waren damals nur Brüder, liebe Brüder, am Samstagabend ist Audienz beim König. Ich habe ihn dann gefragt, etwas provokativ, sag mal, Eckhard, gilt das für die Zeit vor der Sportschau oder nach der Sportschau? Ich wusste nämlich, dass er ein leidenschaftlicher Fußballfan ist und Fan von Werder Bremen war. Ich habe die Antwort vergessen. Aber ich beantworte sie für mich. Für mich ist es selbstverständlich, dass am Samstagabend immer auch noch einmal die Konzentration auf den Gottesdienst des nächsten Tages kommt. Und am Sonntagmorgen noch einmal. Und dann gibt es ein Wort, was mich jedes Mal leitet. Herr, schenk deinen Knechten mit Freimütigkeit das Evangelium zu verkündigen. Und dann heißt es später, und die Städte, wo sie war, erbebte und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Evangelium mit viel Freimut. Da seid ihr wieder bei eurer Gemeinde, mit viel Freimut. Darum geht es. Und Josaphat geht noch einen Schritt weiter. Er sagt und äußert vor dem Volk eine Eigenschaft Gottes nach der anderen. Er sagt, du bist der Gott, der im Himmel wohnt. Also du bist der wahre Gott. Du bist der Herr über alle Reiche. Keine Macht kann vor dir bestehen. Gott, du bist groß und mächtig. Du allein bist Gott. Wir haben dir einen Tempel gebaut. Du wohnst doch unter uns, Herr. Wir wollen dir die Ehre geben, denn du allein bist würdig. Und du wirst uns hören und helfen, wenn wir dich um Rettung anflehen. Josaphat proklamiert die Wahrheiten Gottes, die vielleicht sein Gefühl gar nicht mehr sagen könnte. Aber er hat Gott erfahren. Und aus diesen Erfahrungen heraus erwächst ihm neue Stärke. Und auch dem Volk. Wisst ihr, die eigene Geschichte, wenn man sie betrachtet, die eigene Geschichte kann manchmal zu einer Schatzkiste werden. Weil er erstens in unserem Leben handelt und zweitens, weil er ist, der er ist. Und darum singen wir solche Lieder. Selbst die Geschichte Israels, die absolut schräg verlaufen ist, überfordert unseren Gott nicht. Josaphat lehrt uns etwas ganz Entscheidendes. Wer beginnt anzubeten, unabhängig von der Situation seines Lebens, der wird ein Bewusstsein dafür bekommen, dass Gott anwesend ist und wirkt in seinem Leben. Ich möchte euch das mit einer kleinen Grafik deutlich machen, um das nochmal zu zeigen. Diese Grafik soll erklären, wie es uns oft geht. Angst kommt ja von Enge. Und wenn ihr diese beiden vertikalen Balken einmal seht, ja, dann kann das passieren, dass eine Sorge dich zerdrücken will von beiden Seiten. Ich habe als kleiner Junge Albträume gehabt, massive Albträume. Und diese Albträume sahen so aus, dass von allen Seiten auf mich Mauern zukamen und ich konnte mich nicht wehren und wurde erdrückt und dann wurde ich wach. Deswegen spricht dieses Bild zu mir. Unsere Lebensrealität ist, dass wir in unseren Ängsten manchmal drohen, unterzugehen. Aber diese kleine Grafik möchte dir auch deutlich machen, der Blick nach oben wird immer frei sein. Der Blick nach oben, die Perspektive auf Gott, ist immer eine Möglichkeit, die du gehen kannst. Naht euch zu Gott, dann naht er sich zu euch. Und das tut Josaphat. Er sucht die Nähe Gottes. Er sagt, in deiner Hand ist Kraft und Macht und niemand kann vor dir bestehen. Liebe Gemeinde, das ist Anbetung Gottes. Sich an das starke Handeln Gottes erinnern. Josaphat erinnert Gott daran, wer er ist und was er bereits getan hat. Zweitens, die Ausnahmestellung Gottes beschreiben. Er appelliert an seine göttliche Macht. Du bist Herrscher über die Königreiche. Und nicht das, was mir Angst macht. Vor einigen Jahren bekam ich einen Anruf. Am anderen Ende war ein Muslim. Er fragte mich, haben Sie eine Schrift in meinen Postkasten gesteckt? Ich sagte, nein. Warum ist dann Ihr Name hinten abgedruckt? Ich sage, ich weiß es nicht. Was ist das für ein Flyer? Und er sagte, ja, da steht drauf, Jesus, der wahre Gott. Und dann sagte er einen Satz, der mich dann für einen Moment echt getroffen hat. Er sagte zu mir, Sie wissen schon, wenn Sie im Orient wohnen würden, dann würde man Sie dafür hinrichten. Ich habe ihn dann daran erinnert, dass ich nicht Gast in diesem Land bin, sondern er. Aber als ich in den folgenden Tagen dann abends dann ab und zu wieder zurück zu meinem Wohnhaus kam, sage ich euch, ich habe mich mehr als einmal umgeschaut. Mehr als einmal. Deswegen, du musst manchmal in einer Situation vor Gott, vor Gottes Realität kapitulieren, proskyneo, niederfallen, anerkennen, dass er Gott ist. Die eigene Ratlosigkeit im Leben bekennen. Wir haben keine Ahnung, wie uns das gelingen soll. Aber die eigene Blickrichtung auf Gott können wir justieren. Er sagt, unsere Augen sind auf dich gerichtet. Interessant, oder? Ich kann mich immer wieder nur wiederholen und hier wird das ganz deutlich. In der Anbetung geht es nicht in erster Linie um dich und dein gutes Gefühl. Es geht darum, dass dein Herz begreift, wer Gott ist, wie die Größe Gottes ist. Gehen wir noch einen letzten Schritt in diese Geschichte. Es heißt hier, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor diesem großen Haufen, denn der Kampf ist nicht eure, sondern Gottes Sache. Ihr Lieben, ich muss zugeben, dass ich im Laufe meines Christseins immer wieder an diesen Satz erinnert werden musste. Weil wir uns mit so vielen Dingen beschäftigen, dass dieser Blick auf die Größe Gottes manchmal verloren geht. Und ich muss ihn mir wieder in mein Bewusstsein zurückholen. Es ist so eine markante Aufforderung, einer angstvollen Gruppe von Menschen zu sagen, habt keine Angst, Gott ist auf dem Plan. In den Sprüchen lesen wir mehrfach die Worte wie, gib mir meinen Sohn, meine Tochter, dein Herz. Das hört sich wie eine Binsenweisheit an und ist doch so wesentlich. Was füllt dein Herz heute Morgen hier? Und meine Bitte an dich heute Morgen ist, suche die Gegenwart Gottes in deinem Leben. Was auch immer deine Distanz vielleicht zu Gott begründet, die Bibel sagt, keinem Menschen ist Gott fern, Apostelgeschichte 17. Deswegen, wir singen und beten nicht einfach nur mit Texten. Anbetung bedeutet, wir proklamieren die Wahrheit, ohne dass wir sie manchmal spüren, wie sie in unserem Leben Wirklichkeit wird. Und so heißt es in Vers 20, und sie machten sich früh auf und zogen zur Wüste Tekoa, und als sie auszogen, trat Josaphat hin und sprach, hört mir zu, Juda und ihre Einwohner von Jerusalem, vertraut auf den Herrn, euren Gott. So könnt ihr getrost sein und glaubt seinen Propheten, so werdet ihr gelingen haben. Und er beriet sich mit dem ganzen Volk und stellte die, welche in heiligem Schmuck dem Herrn singen und ihn preisen sollten, im Zug vor die gerüsteten Krieger hin, um zu singen. Dank dem Herrn, denn seine Gnade währt ewiglich. Na, das ist mal ein militärischer weiser Rat. Erst die Sänger aus dem Tempel, dann die Soldaten. Aber genau darum geht es. Und ich wünsche euch von Herzen, dass es euch als Gemeinde, aber auch euch als Einzelne gelingen mag, dass dieser Gott, der in unserem Leben so vieles getan hat, so vieles an Segen zurückgelassen hat, dass dieser Gott euch vor Augen steht, dass ihr ihn suchen könnt und dass ihr im Suchen ihn letztlich anbetet. Ein letzter Gedanke. Es bleibt ein Geheimnis, dass sich der Herr mit jedem von uns abgibt. Es bleibt ein Geheimnis Gottes, warum seine Liebe zu uns kein Ende hat. Selbst den größten Feind, unsere Sünde, hat ihn nicht gehindert, für uns zu leben. Josaphat sagt, wir haben nichts vorzuweisen. In uns ist keine Stärke, sagt er. Und so ist es wohl. Wir können versuchen, was immer wir wollen. Wir werden uns niemals den Himmel verdienen können. Unser Zustand vor Gott und alle Versuche, vor ihm gut dazustehen, müssen scheitern. Das ist praktisch so, wie wenn ihr einen Stein nehmt und ihr hättet ein wunderbares Spinnennetz davor und ihr würdet den Stein in das Netz werfen. Das Netz würde den Stein nicht wieder zurückkatapultieren, sondern es würde geradewegs durchgehen. Und so ist es mit unserem eigenen Leben. Wir haben nichts vorzuweisen vor Gott. Wir sind so abhängig von ihm, von seinem Segen, von seiner Bewahrung, von seiner Vergebung. Deswegen, proskyneo, ich bete an durch mein ganzes Leben, sagt uns dieser Text. Und ich falle im Geist oder auch körperlich auf die Knie. Er ist es wert. Gewöhne dich niemals an das, was er dir gegeben hat, sondern lebe dieses proskyneo. Zeige ihm, wer er für dich ist. Und ich bitte euch Musiker schon mal nach vorne. Bitte ihn, dir zu begegnen. Bitte ihn, dass diese belastenden Mauern schwerer Erfahrungen, dass er tragen hilft, was immer dich zurzeit auch bewegt. Und bitte ihn, dir den Mut zu geben, ein Leben in der Anbetung zu führen. Und dazu soll uns das nächste Lied helfen. Ich glaube, es heißt, Herr, ich komme zu dir. Lasst uns doch gemeinsam aufstehen und dieses Lied miteinander singen zur Ehre Gottes.